Pater Jacques Servais heeft een licentie in psychologie en filosofie en theologie. Hij heeft psychologie en religieuze wetenschappen gedoseerd aan de Universiteit van Namen. En nu zal hij u spreken over het heilsgebouw. Dat is een visioen van de heilige Hildehard uit haar Scivias. Dus uw aandacht voor professor Servais.
Dank u wel. Ich werde doch auf Deutsch reden. Es ist, glaube ich, einfacher für die Übersetzer. Es wäre natürlich für mich einfacher, auf Französisch zu reden, aber es scheint schwierig zu sein. Nicht für mich. So, der Titel heißt Das Heilsgebäude im Werke Scivias von Hildegard von Bingen. Mit Freude und Dankbarkeit habe ich die Einladung zu diesem Internationalkongress angenommen. Ich muss gleich vorausschicken, dass ich kein Kenner der großen Hildegard von Bingen bin. Was mich animiert hat, an dieser großartigen Unternehmung teilzunehmen, ist sicherlich meine Freundschaft mit Frau Dr. Ludgard Gillis. Den letzten Ausschlag für meine Entscheidung, einen Vortrag über die Gründerin des Klosters auf dem Rupertsberg bei Bingen zu halten, gab aber eine Tatsache, worüber vielleicht nur die Familie Overloop Bescheid weiß. Am 17. September 1967, also am Fest Hildegards, starb eine schweizerische Mystikerin, die auch Ärztin gewesen war und in ihrem Leben die Heilige von Bingen hoch verehrt hatte. Ihr Name ist Adrienne von Speyer. Von dieser Frau berichtet Hans-Urs von Balthasar, ihr Beichtvater, am 19. Mai 1943, drei Jahre nach ihrer Konversion zum Katholizismus, ich zitiere, sie sah neulich auf meinem Tisch die Schriften der heiligen Hildegard und da sie sich für alles interessiert, wollte sie einen Blick hineintun. Aber sie gab mir den Band bald zurück, nachdem sie einige Seiten gelesen hatte. Sie könne das nicht lesen, sagte sie. Ihr Auftrag sei in manchem zu ähnlich und das störe und verwirre sie nur. Seit langem setze ich mich nun schon mit dem Auftrag von Adrienne von Speyer auseinander. Ihre theologischen Schriften sind ein Leuchtfeuer in meinem Unterricht an der Universität Gregoriana und vor allem in meiner Aufgabe als Leiter der Casa Balthasar in Rom. Über Adrienne von Speyer habe ich einen gewissen Zugang zu den Schriften von Hildegard von Bingen erhalten. Von ihr sagt Adrienne übrigens noch Folgendes, was uns in dieser Begegnung sowohl Ermahnung als auch Ermutigung sein wird. Hildegard sieht 1000 Einzelheiten, die alle eine Bedeutung haben und immer noch etwas mehr besagen, als was sie schon erfasst und ausgedrückt hat. So bleibt viel Ungelöstes in ihrer Schau und in ihren Schilderungen. Nicht einmal in Konkrete kann sie alles beschreiben, was Gott ihr zeigt, geschweige denn im geistigen Sinn. Diese Worte können für uns ein Trost sein, wenn manches in der Sendung der Heiligen von Rupertsberg auch uns aufgrund ihrer Fülle entgeht. Der Auftrag Gottes an diese Frau bestand darin, in gewaltigen Bildern das je größere Geheimnis Gottes immer wieder zu schauen und in menschlicher Sprache und Bildern anderen Menschen daran teilhaben zu lassen. Dazu zählt auch das Heilsgebäude, von welchem sie in Anlehnung an die biblische Ausdrucksweise in ihrem bedeutenden Werk Scivias gesprochen hat. Es wird das Hauptthema dieses Vortrages sein. Unser Versuch der Darstellung und Interpretation desselben wird sich auf wenige Elemente im Bereich ihrer spirituellen Theologie beschränken. Das, was Hildegard für ihre Zeitgenossen erklärt hat, kein meines Erachtens für die verunsicherten Christen unserer Zeit von Nutzen sein. In der oftmals finsteren Welt des Mittelalters, mitten einer von Männern bestimmten Gesellschaft, wurde sie zu einem Magnet für allerlei damaligen Menschen. In unserer Welt und in der heutigen Kirche, die uns auch manchmal finster und düster erscheint, brauchen wir diese, eine Stimme, die uns das Geheimnis der Schöpfung, der Erlösung in seiner Ganzheit erleuchtet. Mein Beitrag ist dabei keinesfalls originell. Er wird lediglich Anregung für ein kindliches Hören des Glaubenszeugnisses Hildegards sein. Erster Teil. Schivias als Auftrag an Hildegard von Bingen, ihr prophetischer Auftrag im Werk Schivias. Der Titel Schivias des Buches, das ich in diesem Vortrag behandeln möchte, ist eine Abkürzung für Scito Dias Domini, wisse die Wege des Herrn. Nicht das Scito te ipsum, wisse, erkenne dich selbst, nicht die Selbsterkenntnis also, die in unserer individualistischen Gesellschaft oft als der Heilsweg propagiert wird, ist ihr vor allem wichtig. Nicht auf dem isolierten Ich liegt ihr Hauptaugenmerk, sondern auf dem Werk Gottes, das der Mensch als freies Geschöpf Gottes vollbringen darf. Es geht ihr um die Verkündigung der wahren Glaubenslehre. Das Buch ist vor allem an eine geistliche Leserschaft gerichtet, die mit der im Mittelalter üblichen allegorischen Auslegungsmethode vertraut war. Das Schivias-Werk sollte die seelische und moralische Erneuerung einer verweltlichen Geistlichkeit bewirken und dem gleichgültig gewordenen Klerus den Weg zur Erlösung zeigen. In der kurzen Vorrede erläutert Hildegard Art, Anfang und göttlichen Ursprung ihrer Visionen und erklärt ihre Funktion als Prophetin, Sprachrohr einer Stimme vom Himmel. Diese an Hildegard gerichtete Stimme belehrt sie am Anfang der ersten Vision über ihre Aufgabe. Die uns heute fremde Bildlichkeit ihrer Aussage ist im Kontext biblischen Verständnisses durchaus einfach gehalten. Der Mensch Hildegard, Staub vom Staub, soll wie die Propheten des Alten Testaments die Kleriker aufrütteln, die zwar Gottes Wort kennen, aber es nicht verkünden wollen. Hildegard benutzt oft die Parabel des ertragsreichen Feldes oder Weinberges, die ihr sowohl aus persönlicher Erfahrung wie aus der Bibel bekannt war. Die Geistlichen ihrer Zeit sind, ich zitiere, fruchtlos und unnütz, wie ein vertrocknetes Feld, das sie mit ihren belehrenden Worten wie ein überfließender Quell begießen und fruchtbar machen soll. Damit niemand glaube, ihr kein Gehör schenken zu müssen, weil sie nur eine Frau sei, wird betont, dass ihre scharf und tiefsinnigen Auslegungen nicht von einem Menschen, sondern direkt von dem himmlischen, furchterregenden Richter aus der Höhe kommen. Dabei weiß sich die Erzin Hildegard ganz von Gott in Dienst genommen. Pausane Gottes, ein Werkzeug, eine kirchliche Funktion, die mit der Fülle der besonderen Begnadung auch Leiden mit sich bringt. Sie wird von der gewaltigen Unmittelbarkeit der Schau selbst erschöpft. Wenn sie den göttlichen Glanz wahrnimmt, so nicht ohne gleichzeitig die existenzielle Gebrechlichkeit des Menschen durchleben zu müssen. Dieses mit der Erfahrung verbundene Erlebnis der Verzweiflung kennzeichnet für sie eine Frauengestalt in Ohnmacht und Schwäche. Ihrer Meinung nach dürfen keine Frauen zu dem Altardienst hintreten, weil sie ein schwaches und gebrechliches Gefäß sind. Die Prophetie aber ist kein Sakrament, sondern ein Geschenk Gottes, ein Donum des Heiligen Geistes. Das Amt der Prophetie kann Frauen zugeteilt werden. Die Frau kann sogar gelegentlich, was die Seele betrifft, besser erfunden werden als viele Männer. Darum kann sie die Gabe der Prophetie und anderes dergleichen empfangen. Sind nicht die Frauen die erste Botinnen der Auferstehung an die die Kirche darstellende Apostel gewesen? Für eine Gestalt wie Hildegard ist der Grund für diesen Vorrang der Frauen im Osterevangelium klar. Dieser kann nur die größeren Liebe sein, die sich im Verharren beim Grabe kundtut. Sie selber verstand ihre kirchliche prophetische Tätigkeit als Auslegung der Schrift, wie der Herr deren Sinn ihr offenbart hatte. Übrigens hatte der Papst selbst, Eugen der Dritte, eine sorgfältige Untersuchung veranlasst und durch seine Autorität die Gnadenfülle, mit deren der Herr sie begünstigt hatte, bestätigt. Er erteilte ihr in Christi und des heiligen Petrus Namen die Erlaubnis, berichtet die älteste Lebensbeschreibung Hildegards, ich zitiere weiter, alles, was immer sie im Heiligen Geiste erkenne, kundzutun, und munterte sie zum Schreiben auf. Und von einem Brief Gilbert von Jean Blou erfahren wir, dass dieser ihr 31 schwierige Schriftstellen vorlegte. 1.2 Die spirituelle Theologie als Auftrag Hildegards. Wie bitte? Nein. Ja, das nicht. Später. Uns interessiert hauptsächlich in diesem Vortrag die Tatsache, dass im Prophetenauftrag Hildegards theologische Reflexion mit Seelsorge und Glaubensunterweisung vereint wird. Die Äbtissin sah das ganze offenbarte Glaubensgut der Kirche erschüttert und dessen reale Verwirklichung, soweit sie vom Menschen abhängig war, in Frage gestellt. Ihre umfassende Darstellung christlicher Glaubens- und Sittenlehre will den verunsicherten Laien ihrer Zeit zu Hilfe kommen. Zum einen gab es da die wissenschaftliche Theologie, wie sie damals an den Domschulen und an den Universitäten betrieben wurde. Sie befasste sich hauptsächlich mit der begrifflichen Durchdringung und mit der argumentativen Erfassung des Glaubensinhaltes durch das intellektuelle Vermögen des Menschen. Dies schlug sich im methodisch geleisteten Studium der Theologietraktate nieder, wie in der Universität heutzutage. Die Theologie Hildegards hingegen erwächst aus der geistlichen Lesung der Bibel und der monastischen Quellen, vor allem der Regel ihres Ordensvaters Benedikt, wie aus dem Vollzug der Liturgie, besonders des Stundengebetes und der Meditation. Sie entfaltet ihre Theologie nicht in erster Linie mit Hilfe von Begriffen, welche auf die Lösung von Problemen und auf den intellektuellen Diskurs hin geprägt werden, sondern mittels biblischer Bilder, in denen sie die Geheimnisse der Erlösung zu sehen bekommen hat. Hildegards prophetischer Auftrag besteht darin, den Glauben der Mitchristen zu stärken, besonders der Katechumenen, die dem Glauben zugewendet zu ihm unterwegs sind. Gegenüber den starken Löwen, wie sie sie nennt, der Wissenschaft, ist sie einfältig, unwissend, ein armseliges Weibsbild. Ihre Lehrautorität gründet nicht auf einer ihr als Frau ohnehin verschlossenen akademischen Laufbahn, sondern auf ihren Charisma, das von ihrer Gottesbegegnung stammt. Mit ihrer Bildsprache versprach sie sich, ausdrucksstärker und lebendiger zu formulieren, als die auf gedankliche Präzision hin orientierte Schultheologie ihrer Zeit. Sie verarbeitet hauptsächlich biblische Motive, die sie durch ihre bildhafte Sprache in einzigartiger Weise zum Leuchten bringt. In ihrem besonderen Charisma der prophetischen Gabe schaut Hildegard Gott und ihn als den Ursprung all dessen, was in der Welt für das Heil der Menschen gewirkt wird. In ihrem Frühwerk Shivyast, das, wie wir bereits hörten, Wisse die Wege bedeutet, entfaltet sie die Heilsökonomie mit dem Bild des Weges, auf dem Gott den von ihm geschaffenen Menschen zu sich zurückführt. Der Mensch wird dabei nie isoliert gesehen, sondern stets innerhalb des Kosmos. Dreh- und Angelpunkt der Vermittlung zwischen Gott und Mensch ist der Erlöser Jesus Christus, der das von ihm gewirkte Heil durch die Kirche und ihre Sakramente vergegenwärtigt. Vor allem durch Taufe, Firmung und Eucharistie. In größter Dichter entrollt sich hier die gesamte Heilsgeschichte von der Schöpfung der Engel und deren Fall bis zur Zeit der Kirche und zum jüngsten Tag. Und jetzt kommt die Darstellung des Heilsgebäudes. Ich werde dann die verschiedenen Elemente dieser Darstellung vortragen. Die Gesamtperspektive des Gebäudes. Diese Heilsgeschichte, die Ursprung und Ziel ihrer spirituellen Theologie ist, möchte uns die Heilige anhand des genannten Heilsgebäudes erschließen. Mit dem Heilsgebäude beschreibt Hildegard die Verwirklichung des göttlichen Ratschlusses im Laufe der Geschichte. Die Konstruktion ist ein Werk Gottes. Der Auftrag des Menschen besteht darin, dass er an dem von Gott erwirkten Haupt Heilswerk mitarbeitet. Deshalb nennt Hildegard die Menschen Werkmänner, weil sie dank ihrer Virtutes zusammen mit Gott zu Baumeister geworden sind. Virtutes sind hier im Doppelsinn von Tugenden, aber auch und vor allem Gottes Kräfte zu verstehen. Für die weiteren Ausführungen zum richtigen Sinn dieser Virtutes sei an dieser Stelle unterstrichen, dass diese Tugenden oder Virtutes nicht die verengte Bedeutung einer menschlichen Leistung haben, sondern wesentlich das Gnadenmoment, das heißt, dass ein Wirken Gottes im Menschen beinhalten. Das Zusammenwirken von Mensch und Gott bei der Rückkehr zum Vater wird in einem rechteckigen Gebäude, das zweite, mit verschiedenen Säulen und Türmen und mit Mauern, an denen die Virtutes mitarbeiten, dargestellt. Nein, die große Schema. Das Schema. der Gottesbau steht auf einem Berg und schließt einen viereckigen Innenhof ein. Von ihm aus kann man mit der Schau der Einbildung die einzelnen Mauern, Säulen und Türmen betrachten. Dort, wo der Menschensohn seinen Sitz hat, ist der Osten. Er gehört als Eckstein, der die Licht- und Steinmauer verbindet, zum Gebäude. Übrigens ist er nicht zu verwechseln mit dem Allherrscher, dessen Thron noch über dem Lichtkreis der göttlichen Macht zu denken ist. Hildegard erblickt in ihm einen jungen Mann. Er hatte ein männliches, edles, aber bleiches Antlitz, fast schwarze Haare, die bis auf seine Schultern fielen, und war mit einer purpurroten Tunika bekleidet. Er zeigte sich mir von seinem Haupt bis zum Nabel, doch vom Nabel abwärts war er meinem Blick verhüllt, und er blickte in die Welt und rief den Menschen darin mit größter Stimmkraft zu. Ende der Zitat. Von Osten führt die Lichtmauer, silbern, nach Norden. Im Nordwinkel schließt sich die blau-weiße Steinmauer an, die von Norden bis Westen dreiteilig, vom Westen bis Süden nur im Fundament, vom Süden bis Osten hingegen als geschlossener, nicht durch Türme unterbrochener Gebäudeteil weiterläuft. Und jetzt beschreiben wir kurz die vier Grundsteine und Ecksteine. Betrachten wir zuerst den Grundriss des Gebäudes. Die vier Grundsteine des Gebäudes symbolisieren die entscheidenden Einschnitte der Heilsgeschichte. Mitten in dieser Heilsgeschichte, die durch das komplex typologisch-kosmische Gebäude symbolisiert wird, entfaltet sich das Schicksal des Menschen. Die Südecke ist das Sinnbild des von Menschen geschaffenen, dann aber gefallenen und daliegenden Menschen, in dem der Glanz der leuchtenden Scientia Speculativa erloschen ist. Die Scientia Speculativa ist, könnte man sagen, die intuitive Erkenntnisweise, wie sie Adam und Eva besaßen. In der Gnade erschaffen, hatten sie ein unmittelbares Wissen im Glauben, und deshalb war ihnen alles Sinnliche unmittelbar durchsichtig auf das Geistigen hin. Der Mensch hat aber sein Sein als Bild und Gleichnis Gottes nicht verwirklichen wollen. Erst in der Ostecke wird dieser Glanz ganz wieder sichtbar. Da die Scienza Speculativa zum Bild Gottes Sein des Menschen gehört, ging sie durch den Sündenfall nicht verloren. Sie büßte jedoch ihren Glanz ein und durchformte nicht mehr das menschliche Wirken. Von der Zeit des Noah an beginnt die intuitive, von Glauben durchdrungende Erkenntnisweise, die Menschenherzen wieder gegen das Böse in der Geschichte zu schützen. Von ihr aus tut sich eine Verbindung dieses intuitiven Wissens mit dem Tun auf. Und jetzt die Mauer. Nach der Darstellung der vier Grundsteine und den damit verbundenen Ecken, welche vor allem halfen, die von Glauben erleuchtete Erkenntnis zu vertiefen, kommt es uns nun zu, die verschiedenen Mauern zu betrachten, wodurch die vier Grundsteine und Ecke zu einem einheitlichen Gebäude werden. Die vier Ecksteine des Edificiums sind durch verschiedene Mauern miteinander verbunden. Diese verschiedenen Mauern sind natürlich in Hildegards allegorischer Auslegung des Gebäudes wichtige Sinnträger. Erinnern wir uns an dieser Stelle wieder an die Tugende und die bereits angedeutete Sichtweise Hildegards und der christlichen Lehre darüber. Es handelt sich hierbei um ein Zusammenspiel von Gottes Kraft und den guten Werken des Menschen. All jene, die sich von Gott ins Heilsgebäude hineinziehen lassen, erhalten ihren ursprünglichen Platz im göttlichen Vaterherzen. Gleichsam